Insgesamt liegt unsere Kernexpertise einfach darin, Software zu entwickeln, die den sicheren Umgang mit meinen personenbezogenen Daten ermöglicht.
Ja, und dadurch erhoffen wir, dass wir irgendwie einen Social Impact haben und ein paar Menschen ihre Prozesse erleichtern.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier mit Jennifer Wichmann, sie ist Product Ownerin, und Jule Jensen, sie ist UX-UI-Designerin. Ihr könnt mir gerne ein bisschen was über euch erzählen. Wer seid ihr so? Was macht ihr so?
Genau, ich fange einfach mal an, wenn es okay ist. Mhm. Ja, ich bin Jule, ich bin UX-UI-Designerin bei Governicus, das hast du ja schon erwähnt. UX, das steht für User Experience, also auf Deutsch Nutzererfahrung, und UI steht für User Interface, also Nutzeroberfläche. Also mein Job ist es im Prinzip, die Prozesse möglichst einfach zu gestalten, dafür zu sorgen, dass Texte verständlich sind, die Prozesse irgendwie intuitiv funktionieren, auch die Gestaltung von visuellen Oberflächen, also wie sieht der Button aus, wie sind die Elemente irgendwie angeordnet, wie finde ich Sachen wieder als User. Genau, also es ist ein ziemlich großer Verantwortungsbereich, vor allem bei Software, dessen Hintergrundprozesse technisch eher komplex sind. Es ist manchmal recht schwierig, das ja so einfach runterzubrechen, dass die User das leicht verstehen. Genau, das mache ich.
Was mit dir, Jennifer?
Hi auch von mir. Ich freue mich, heute hier zu sein in der Rolle als Product Ownerin bei Governicus. Was mache ich da konkret? Ich bin verantwortlich für eins unserer Produkte im Bereich sichere digitale Authentisierung. Und meine Rolle ist da sehr vielseitig. Ich bespreche Anforderungen an unser Produkt mit unseren Kunden. Dann definiere ich die passenden Features zu diesen Anforderungen mit meinem Team aus Entwicklern und bin auch dann am Ende für das Produkt- und Projektcontrolling zuständig. Insgesamt bin ich einfach ganz viel im Austausch mit den externen Stakeholdern. Die sind auf Bundes- und föderaler Ebene zu finden. Und ich bin natürlich auch intern die Ansprechpartnerin für alle Anliegen rund um das Produkt.
Nice. Vor allem UX/UI ist ja was, wo man häufig auch drüber stolpert als Mensch selbst auf einer Website oder sowas und sich denkt, ach, das hätte ich jetzt gerne irgendwie ein bisschen verständlicher gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr viele Punkte gibt, auf die man achten muss und man sich sehr in eine neutrale Position mental irgendwie einstellen muss, in eine Position des Ich weiß gerade gar nichts. Ich bin eine Person, die hier komplett blind auf diese Seite geht.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch versprechen, wenn man das beruflich macht, man kann das nicht mehr abschalten. Also es gibt keine App oder Website, die ich benutzen kann, wo ich nicht irgendwie ein kritisches Auge drauf habe, ob das alles so funktioniert, wie ich es auch gestalten würde.
Das glaube ich, gleich eine E-Mail schreiben von wegen, Leute, by the way, ihr könntet das und das nochmal verbessern und da was ändern. Aber das kenne ich auch mit Grafikdesign. So, ich gucke mir viele Plakate und Werbung an und denke mir, ach, wie habt ihr das denn gemacht? Ach, das ist aber ganz gut, und versuche immer alles aufzusaugen. Ich glaube, ab irgendeinem Punkt kann man das nicht mehr ausschalten. Wir kommen jetzt erstmal zu der wichtigsten Frage dieses Podcasts, gleich am Anfang, und zwar, was ist denn jeweils eure Lieblingspizza? Jennifer, willst du anfangen?
Gerne. Meine Lieblingspizza ist die Pizza Caprese mit Tomaten, Mozzarella, Basilikum. Eher eine einfache Pizza, aber ich finde, mit richtig frischen Zutaten und einem fluffigen Boden ist das eine sehr, sehr leckere Alternative.
Auf jeden Fall.
Ich kann mich bei der Art der Pizza eigentlich nur anschließen. Also bei mir ist zwar nicht Caprese, sondern Spinaci, aber auch, würde ich sagen, so eine Basic-Pizza, die vor allem auch nicht nur mit frischen Zutaten gut schmeckt, sondern finde ich auch aus dem TK manchmal so gut schmeckt. Von daher, ja.
Honestly, wenn man sowas hat, was irgendwie immer funktioniert und immer gut ist, dann ist es besser, als sich die ganze Zeit rumzuprobieren mit neuen Sachen, sondern man weiß, das funktioniert und das schmeckt mir. Das ist auf jeden Fall immer gut. Wollt ihr jeweils ein bisschen euren Lebensweg skizzieren, ein bisschen erzählen? Wie seid ihr denn zu Governicus gekommen? War das so ein komplett gerader Weg, Schule, Studium, Beruf? Oder ist da zwischendrin noch ein bisschen was anderes passiert? Könnt ihr gerne einfach mal ein bisschen erzählen.
Genau, ich habe eigentlich schon recht früh gewusst, noch in der Schulzeit, dass ich gern Medienwissenschaft studieren will. Das kam einfach daher, dass ich irgendwie schon immer, ja, Medien faszinierend fand, mich da viel aufgehalten habe. Und das ist dann auch so passiert. Also ich habe dann im Bachelor Medienwissenschaft studiert, habe mich da recht früh auf Medienpsychologie so spezialisiert, weil ich es einfach spannend finde, was es da für Effekte gibt und Schnittstellen zwischen Medien und Menschen. habe das dann tatsächlich nach einem kurzen Abstecher beim Film, also ich war bei einer Filmproduktion tätig, habe dann aber irgendwie schnell festgestellt, okay, da fehlt mir so ein bisschen der analytische Teil an dem Job, sage ich mal. Dann habe ich im Master Human-Computer Interaction studiert. Also dieser Studiengang ist quasi so eine Schnittstelle zwischen Informatik, Design, Psychologie auch. Genau, und das habe ich dann im Master gemacht und habe dann meine Masterarbeit geschrieben über barrierefreies Webdesign. Und so kam das dann, dass ich bei Governikus in der Hinsicht natürlich ganz gut reinpasse, weil Barrierefreiheit hier auch ein großes Thema ist. Und ja, gerade in so Verwaltungssoftware, das müssen natürlich alle nutzen können, alle Menschen. Und da ist der Fokus nochmal größer drauf. Und das hat mich dann irgendwie daran gereizt. Und dadurch war dann der Weg, ja, auf jeden Fall nicht komplett geradlinig, aber schon, würde ich sagen, recht geradlinig.
Wie sieht's aus bei dir, Jennifer?
Ja, ich komme ursprünglich aus dem Marketing. Also ich habe zum Beispiel gar keinen technischen Hintergrund, was man ja bei meiner Rolle durchaus ja, vermuten könnte. Mhm. Ich habe BWL studiert, eben mit Marketing-Schwerpunkt. Und habe meine Bachelorarbeit damals über das Thema Social Entrepreneurship geschrieben, weil mich interessiert hat, wie der Einsatz von Arbeitskraft für einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft genutzt werden kann und auch meine eigene Arbeitskraft. Und hatte dann danach die Chance, auch in einem Social Startup anzufangen als Marketingmanagerin. Das Startup hat Alltagshilfe für Seniorinnen über einen kuratierten Marktplatz angeboten. Und ich habe da schon auch bestätigt bekommen, wie wertvoll so ein sozial verträglicher und auch nachhaltiger Impact im Job sein kann. Und die Voraussetzung war für mich dann auch bei Governikus eben gegeben mit diesem Feld der Verwaltungsdigitalisierung. Und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, mich so ein bisschen wegzubewegen vom Marketing in Richtung Produktmanagement, Product Owning, was ich ja jetzt auch heute mache tatsächlich. Und hatte bei Governikus damals die Chance, eine Doppelrolle einzunehmen aus Marketingverantwortung und Produkt- bzw. Projektmanagement. Und das war dann einfach ein absoluter Fit für mich. Und so bin ich bei Governikus gelandet, vor inzwischen 4 Jahren.
Das klingt alles super spannend und ich finde es auch schön, wie ihr schon so diesen Social Impact und sowas erwähnt habt. Und wenn man jetzt nicht weiß, wer Governikus ist, ich denke, das ist jetzt auch nicht so ein Name, den man unbedingt jeden Tag hört. Wer seid ihr denn genau und was macht ihr? Ihr habt das schon so ein bisschen angeteasert, aber was macht ihr genau und seid ihr mir vielleicht auch schon begegnet, ohne dass ich das selbst mitgekriegt habe?
Ja, also Governikus ist definitiv ein Hintergrundakteur in der Verwaltungsdigitalisierung, denn die meisten unserer Produkte laufen eben im Hintergrund und das heißt in den Rechenzentren von Bund und Kommunen. Also an dem Ort, an dem der Endnutzer auch nicht vorbeischaut. Insgesamt liegt unsere Kernexpertise einfach darin, Software zu entwickeln, die den sicheren Umgang mit meinen personenbezogenen Daten ermöglicht. Und das bundesweit in der Verwaltung, aber durchaus auch in Teilen in der Wirtschaft. Und das Produkt, das wir auch bei Governikus entwickeln, das im B2C-Bereich eben auch bekannt ist und das sicher auch einige ZuhörerInnen kennen werden, das ist die Ausweis-App. Und das ist eine App, mit der man die Online-Ausweisfunktion von seinem Personalausweis oder auch vom elektronischen Aufenthaltstitel nutzen kann, um sich eben im Internet sicher auszuweisen. Und diese App entwickeln wir im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.
Sehr cool. Jula, hast du noch was zu ergänzen dazu?
Nö, ich stimme da Jenny komplett zu. Aber vielleicht bei einer späteren Frage gehe ich nochmal ein bisschen drauf ein, wie die Ausweis-App funktioniert.
Sehr gerne. Governikus ist ja theoretisch jetzt in einem sehr neuen Bereich tätig. Ihr sorgt ja dafür, dass eben diese Digitalisierung stattfindet. Und Digitalisierung wirkt ja immer wie so ein neuer Begriff. Aber ich kann mir vorstellen, dass es euch wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger gibt, als man vielleicht vermutet. Könnt ihr mir ein bisschen was über die Geschichte von Governikus erzählen?
Unbedingt. Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum. Also, ja, uns gibt es schon relativ lange, ein Vierteljahrhundert, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
Stimmt, ja.
Ja, ist also ein besonderes Jahr für uns bei Governikus auch. Angefangen hat das auch damals schon alles mit Software für den sicheren Datenaustausch zwischen verschiedenen Behörden und Ämtern. Und ein ganz gutes Beispiel für den Einsatz unserer ersten Software, die auch heute noch Relevanz hat tatsächlich, ist der Umzug in eine neue Stadt. Ich muss mich ja beim Meldeamt melden, wenn ich umziehe. Da werden dann im Hintergrund zwischen meinem neuen Wohnort und meinem bisherigen Wohnort sogenannte besonders schützenswerte Daten ausgetauscht. Das sind Daten wie Name, Geburtsdatum, Adresse. Und weil diese Daten eben besonders sensibel sind, sind sie auch besonders schützenswert. Und der Austausch dieser Daten geschieht auch auf besonders abgesicherten Kommunikationswegen. Und diese Kommunikationswege werden über Guvernicus-Software bereitgestellt oder unterstützt. Da spielt auf jeden Fall Guvernicus-Software im Hintergrund eine Rolle. Und auch heute noch entwickeln wir die meisten unserer Produkte im Bereich IT-Sicherheit, im Auftrag von Bund und Ländern. Und viele unserer Produkte fallen dabei tatsächlich auch unter die Steuerung des IT-Planungsrats. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere das vielleicht schon mal gehört hat, den Begriff. Das ist auf jeden Fall das zentrale politische Steuerungsgremium für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Hierüber stehen unsere Produkte den Bundesländern und auch dem Bund zur Verfügung. Und so sind wir auch tatsächlich sehr stark verankert im Kern der Digitalisierung von Deutschland.
Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die finde ich, ist schon sehr cool, wenn man weiß, man ist da mit drin und man bewirkt da wirklich was für auch das Land und für alle Leute, die man kennt, für Freunde und man denkt sich so, ach ja, das, was du da gerade gemacht hast, da bin ich für verantwortlich. Das stelle ich mir super cool vor.
Mitverantwortlich, ne?
Also mitverantwortlich,
wie gesagt, ja, einer der Hintergrundakteure.
Aber man kann sich das ja vor Freunden so ein bisschen auf die Kappe schreiben. Das konntest du nur machen wegen mir. Wie groß ist Guvernicus und wo sitzt ihr?
Wir haben inzwischen ca. 300 Mitarbeitende und der Großteil sitzt an unserem Hauptstandort in Bremen. Wir haben auch ein paar Zweigstellen, die größten in Berlin und Köln und auch zwei kleinere in Erfurt und Kempten.
Bremen ist jetzt sehr hübsch. Das ist ja schön, da zu sitzen. Ihr habt die Ausweis-App ein bisschen erwähnt und schon angeteasert und vielleicht haben einige von euch die auch auf dem Handy und schon mehrfach benutzt. Wollt ihr mir ein bisschen erzählen, was ist sie denn genau? Wie funktioniert sie? Was kann man damit alles machen? Wofür ist sie gut?
Ja, klar, kann ich gern machen. Im Prinzip, allgemein gesprochen, ist die Ausweis-App erstmal ein Tool, mit dem man sich online identifizieren kann. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich kann dir mal ein konkretes Beispiel geben. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Bankkonto eröffnen möchtest, dann müsstest du ja normalerweise zu deiner Bank hin und einmal quasi nachweisen, dass du die Person bist, die da auf dem Konto steht. Also hier, das ist mein Gesicht, das ist mein Perso, das ist mein Name, das passt alles zusammen. Durch die Ausweis-App könntest du das jetzt alles vom Sofa aus machen. Also du musst nicht mehr irgendwo hin, um irgendwie dein Perso vorzuzeigen. Und das funktioniert quasi so, wenn du deinen Personalausweis abholst oder zum Beispiel auch den elektronischen Aufenthaltstitel vom Bürgeramt, dann kriegst du einen Brief mit, da steht so eine Anleitung drin, wie man diese Online-Ausweisfunktion einrichtet. Der Ausweis hat einen NFC-Chip verbaut, den kann man also ja über NFC selbsterklärend auslesen. Also heutzutage hat ja eigentlich fast jedes Smartphone-Modell NFC. Wenn ich jetzt also ein Bankkonto öffnen möchte, dann stelle ich online irgendwie den Antrag und dann fragt mich die Bank, hey, bist du diese Person, die du behauptest zu sein? Und zu dem Zeitpunkt werde ich dann in die Ausweis-App weitergeleitet, lese dann meinen Ausweis mit NFC aus. Also dafür halte ich ihn so an die Rückseite von meinem Handy. Das funktioniert nicht über die Kamera, was sehr viele User denken. Ist auch ein interessanter Konflikt, auf den ich öfter mal stoße in der Beschreibung. Genau, und dann gebe ich quasi meine PIN ein. Die habe ich im Voraus selber gesetzt und dadurch weiß dann die Bank, okay, das ist wirklich diese Person, also die besitzt den Ausweis, die kennt die PIN. Ja, und die Bank macht dann die Unterlagen fertig, schickt mir die zu. Die hat ja dann auch meine aktuelle Adresse, dadurch, dass sie halt den Ausweis ausgelesen hat. Ja, und dann ist quasi das Konto schon eingerichtet. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Also man kann damit auch zum Beispiel seine Punkte in Flensburg auslesen oder vielleicht hat auch die eine oder andere Person irgendwie Eltern oder Großeltern, die die Rentenübersichten damit einsehen möchten oder selber Rentner, wer weiß, wer hier diesen Podcast hört. Man kann auch BAföG beantragen, Elterngeld beantragen und je nach Bundesland gibt es da noch andere Optionen. Was jetzt neulich dazu kam, ist der Organspendeausweis, der lässt sich jetzt auch online beantragen. Genau, und das Ganze hilft dadurch natürlich, ja, nicht nur Menschen wie jetzt zum Beispiel ich, die einfach sehr ungeduldig sind und keine Lust haben, sich so einen Termin jetzt im Bürgeramt zu holen und eine Wartenummer zu ziehen, sondern auch Menschen, die sehr weit weg wohnen vom nächsten Bürgeramt oder die vielleicht gar nicht mehr so gut auf den Beinen sind und nicht gut in die Stadt kommen. Menschen, die durch ihre Arbeitszeiten auch einfach gar keinen Termin kriegen können, weil die meisten Leute kennen es vielleicht, die meisten Bürgerämter haben ja irgendwie nur bis 18 Uhr oder so offen, das ist dann nicht immer so einfach. Ja, und dadurch erhoffen wir, dass wir irgendwie einen Social Impact haben und ein paar Menschen ihre Prozesse erleichtern.
Vor allem, es entlastet ja auch die Bürgerämter. Das heißt, wenn ich jetzt einen Termin brauche, den ich nur im Bürgeramt machen kann, das kann ich nicht online, da muss ich hin, sorgt es aber dann demnach ja auch dafür, dass ich weniger warten muss, weil andere Personen ihre Angelegenheiten einfach schon durch die App geklärt haben und gar nicht erst hin müssen. Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
Ja, genau. Das ist auch langfristig wirklich die Idee, also dass man nur noch für sehr dringende Anliegen oder das Abholen von Dokumenten dann wirklich ins Bürgeramt muss, aber für ja Ummelden oder sowas dann vielleicht halt nicht mehr.
Nice. Wie kam es dazu, dass ihr mit dieser Entwicklung beauftragt wurdet und wie war das? Habt ihr erstmal Prototypen gemacht? Wie hat sich das überhaupt entwickelt? Entwickelt sich die App immer stetig weiter? In welchem Zustand seid ihr da gerade?
Ja, also das war inzwischen vor bereits 10 Jahren, dass wir die Beauftragung für die Ausweis-App bekommen haben. Seit 2014 gehört die App zu unserem Produktportfolio. Und es war so, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik damals nach einer innovativen und technisch fortschrittlichen Lösung gesucht hat, um die Ausweis-App umzusetzen. Und da kamen wir dann ins Spiel. Wir haben in einer offiziellen Ausschreibung uns beteiligt und da bewiesen, dass wir die Anforderungen des Projekts verstehen und dass wir die Anforderungen erfolgreich umsetzen können. Und mit unserer Expertise in dem Bereich der Verwaltungsdigitalisierung und auch durch unser Engagement in der Ausschreibungsphase haben wir das BSI dann schließlich davon überzeugen können, dass wir der richtige Partner für die Aufgabe sind.
Sehr cool. Ja, genau. Und du hattest ja auch gefragt, wie so die ersten Prototypen aussahen. Und da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung für diesen Podcast auch nochmal so mit unseren Entwicklern gesprochen im Team, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind und das alles so miterlebt haben. Und die allererste Version war eigentlich nur eine PC-Version, wo man dann quasi mit einem USB-Kartenleser den Ausweis auslesen musste. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie USB-Kartenleser gehört, bevor ich bei dieser Firma angefangen habe. Da gibt es halt also mittlerweile auch so USB-Sticks, wo man den Ausweis wirklich einfach rauflegt. Aber früher waren das so richtig fette Geräte mit Tastatur und so, haben vielleicht die einen oder anderen auch noch zu Hause. Ja, und mittlerweile geht das ja eigentlich mit fast jedem NFC-fähigen Smartphone, muss man dazu sagen. Leider ist dieser Chip, der im Ausweis verbaut ist, nicht so stark, dass es so leicht geht wie jetzt beim Bezahlen an der Kasse mit dem NFC. Also es funktioniert noch nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden, aber es verbessert sich auf jeden Fall. Und wir unterstützen ja mittlerweile auch Android und iOS und auch Tablets. Also da kommen immer mehr Betriebssysteme dazu. Die meisten Tablets haben natürlich kein NFC verbaut, aber dann kann man es quasi mit dem eigenen Smartphone koppeln und genauso dann auch auf dem Tablet nutzen. Es kommen natürlich auch immer mehr Services dazu. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Organspendeausweis ist ja zum Beispiel neu und immer mehr Bundesländer ja, werden auf diese Option aufmerksam und auch auf die Zeitersparnis, wie du selber schon vermutet hattest, und digitalisieren da zunehmend die eigenen Services. Und man muss natürlich auch sagen, mittlerweile ist die App ein bisschen schöner als die ersten Versionen. Also die ersten Versionen waren halt noch sehr technisch. Ich sage immer, das war eher so ein Expertentool. Also man brauchte halt schon ein bisschen technisches Know-how und auch einen Kartenleser, um das überhaupt nutzen zu können. Und mittlerweile ist ja schon das so gedacht, dass es jeder nutzen kann. Wir wissen, dass es da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt, dass da noch sehr viel deutsche Bürokratie dahinter steckt mit den Pins und den Briefen, die man kriegt und so. Und dass es auch immer noch viele Menschen gibt, für die die App zu kompliziert ist in der Nutzung. Wir stecken da gerade wirklich sehr, sehr viel Ressourcen rein, die Barrieren abzubauen, die Usability zu verbessern und ja, diskutieren da auch immer mal wieder mit den anderen Instanzen, sage ich mal, um diesen Prozess einfach zu erleichtern. Also da wird sich noch viel tun, wir sind da dran und es ist hoffentlich bald wirklich dann ein Tool für alle.
Das stelle ich mir aber auch super herausfordernd vor, ein Tool für alle zu machen. Also zu wissen, dass das, also du musst davon ausgehen, dass diese Menschen nichts wissen und sich noch nie mit diesen Thematiken auseinandergesetzt haben. Gleichzeitig aber nicht zu viel Instruktionen, weil dann andere Leute sich denken, boah, das ist mir zu viel. Also dieser komplette Mix aus verschiedensten Menschen, die das erreicht und erreichen muss und die damit umgehen können müssen, stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor. Also da bin ich die Letzte, die sagt, ach, das haben sie aber jetzt blöd umgesetzt, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie groß die Herausforderung ist.
Ja, ich glaube, du fasst meinen Beruf eigentlich perfekt zusammen. Also es ist eigentlich genau das. Es ist das Managen von Anforderungen unterschiedlichster Art. Manche Leute möchten den Prozess möglichst effizient. Bitte kein extra Screen. Ich möchte da durchklicken, durchklicken, durchklicken. Andere sagen, hey, wie, ich check das nicht. Könnt ihr das bitte jetzt hier mal in einem dreiseitigen Dokument erklären? Also da sind halt Anforderungen sehr unterschiedlich, vor allem von Altersgruppe zu Altersgruppe. Und da alle abzuholen, ist auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Aber es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile genug Best Practices. Ich habe das Ganze ja auch studiert. Also ich habe zumindest ein paar Anhaltspunkte, anhand denen ich das dann irgendwie so designen kann, dass es zumindest die Mehrheit der Menschen abholt und für alle halt verständlich ist. Also ob dann mal jemand einen extra Screen hat, das ist dann halt nun mal leider so besser so, als dass andere Personengruppen das gar nicht nachvollziehen können.
Total, auf jeden Fall. Ihr habt da auch noch mal ein anderes Projekt, wo ihr mir vielleicht ein bisschen was drüber erzählen könnt, was ihr zumindest damit zu tun habt. Und das ist die EUDI-Wallet oder die EUDI-Wallet. Was genau bedeutet das? Was steckt dahinter? Was macht man damit?
Ja, also mir geht's da mit dem Akronym so wie dir. Ich weiß auch nie wirklich, wie ich es aussprechen soll. Bei uns intern sprechen wir eigentlich immer von EUDI, aber wir sind ja auch eine deutsche Firma. Also das Akronym steht für European Union Digital Identity. Mhm. Wie man schon vermuten kann, handelt es sich um eine europäische, ja, digitale Identität. Und zwar ist es ein Projekt, was dadurch ins Laufen kam, dass jetzt ein neuer Gesetzesentwurf oder eine neue Verordnung beschlossen wurde, die, jetzt geht's wieder los mit den Akronymen, EIDAS, also EIDAS 2.0, wie man das ausspricht, weiß ich auch nicht. Genau, aber viel wichtiger ist natürlich der Inhalt, und zwar dient die Verordnung dazu, dass es quasi in der EU einen geregelten Umgang mit digitalen Daten oder digitalen Identitäten gibt. Und eine Voraussetzung dieser Verordnung ist, dass jedes Land ein digitales Wallet für die Bürgerinnen und Bürger anbietet. Und ein digitales Wallet, das ist quasi, ja, kann man sich vorstellen wie ein digitales Portemonnaie, also ein Tool zum Ablegen von digitalen Kopien von halt zum Beispiel Ausweisdokumenten oder Bankkarten. Um dieses Ziel zu erfüllen, hat dann das Bundesministerium für Inneres und Heimat in Deutschland einen Innovationswettbewerb ausgeschrieben. Also das macht letztendlich jedes Land anders. Andere Länder haben da einfach direkt jemanden beauftragt, und in Deutschland gibt es einen Wettbewerb. Im Prinzip konnte da jede Firma Vorschläge einreichen, und dann gab es einen Pitch, also so einen Kurzvortrag, wo dann darüber entschieden wurde, welche 6 Firmen es eine Runde weiter quasi schaffen im Funded Track. Und dann gibt es nochmal einen Non-Funded Track, wo auch nochmal 6 Firmen dran teilnehmen. Also der Funded Track wird quasi finanziert, und beim Non-Funded Track machen die Firmen das mehr oder weniger freiwillig, weil sie sich davon zum Beispiel Reichweite erhoffen oder ja einfach was lernen möchten. Wir sind jetzt eine dieser 6 Firmen, die nun mal einen Vorschlag eingereicht haben und die jetzt damit in die nächste Phase gekommen sind. Also wir sind jetzt in Projektphase 1 und haben die auch bald abgeschlossen, tatsächlich in 2 Wochen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich. Genau, und unser Gedanke ist es quasi, und deshalb haben wir uns auch beworben, dass die Wallet dann letztendlich in die Ausweis-App integriert wird, damit die Nutzer halt nur eine App brauchen.
Praktisch. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch alles so in petto haben. Eben auch einfach als EU-Bürgerin, die dann da eben auch Zugriff drauf hat und Dinge mit tun kann. Wie läuft da dieser ganze Prozess ab? Und wie war das auch für dich jetzt? Du hast da ja wahrscheinlich jetzt auch viel dran teilgehabt, das überhaupt zu machen, das umzusetzen. Was sind so vielleicht auch Voraussetzungen, die ihr habt und alles?
Ja, also es war auf jeden Fall für mich ein super spannendes Projekt, weil, wie du schon sagst, es betrifft halt irgendwie alle BürgerInnen in Deutschland und auch irgendwie EU-weit, und man kann da echt sehr, sehr viel mitreden, was natürlich gerade für mich, ich habe ja vorhin kurz angeteasert, ich bin noch gar nicht so lange bei Governicus, also erst seit einem Jahr, davor habe ich noch mein Studium erstmal beendet, heißt, für mich ist das jetzt gerade so der erste Vollzeitjob, und dann direkt so viel Verantwortung zu tragen, ist natürlich eine mega Chance. Letztendlich läuft es so ab, also das Bundesministerium für Inneres und Heimat hat eine Bundesagentur, so, und das ist eine Bundesagentur für Sprunginnovation, so nennt sich das. Das ist die Sprint, ist die Abkürzung. Das ist endlich mal eine Abkürzung, die man auch vernünftig aussprechen kann.
Aber nicht so geschrieben wird, wie man denkt.
Nicht so geschrieben wird, wie man denkt. Du hast recht, ja, mit D am Ende. Also das D, glaube ich, steht für Deutschland, schätze ich mal. Also Sprint mit D.
Ja, macht Sinn.
Genau. Und diese Agentur, die betreut quasi den Wettbewerb, also einmal durch technische Expertise, aber die stellt auch die Vorgaben und die bewertet letztendlich die Ergebnisse. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, es gibt 3 Projektphasen. Wir sind jetzt gerade halt in der ersten, werden unser Projekt für die Phase 2 oder unser Vorhaben dann Anfang September pitchen. Also so ein Kurzvortrag, ich glaube 15 Minuten sind das wieder. Und dann wird von der Sprint entschieden, ob unser Vorschlag dann nochmal in die nächste Runde kommt. Also zwei Teams werden quasi ausscheiden jetzt am Ende dieser Phase. Also drückt uns die Daumen. Ich schätze mal, es wird schon feststehen, wenn der Podcast veröffentlicht ist. Dann könnt ihr es vielleicht nachlesen, ob wir es geschafft haben. Genau, und das Ziel ist es, dass am Ende dieser drei Projektphasen dann quasi sehr konkrete Vorschläge erarbeitet wurden von den unterschiedlichen Teams. Am Ende dann halt noch von zwei Teams. Wodurch dann letztendlich die Regierung im Prinzip, wenn man das jetzt mal so verallgemeinert formulieren möchte, eine qualifizierte Entscheidung darüber treffen möchte, wie dann das Wallet aussehen soll. Also wie soll das gestaltet werden, was für Probleme treten vielleicht auf oder Risiken und wie kann man die umgehen, das erproben wir gerade alles. Und der Fokus ist natürlich ganz klar Datenschutz. Ich denke, das kann sich jeder vorstellen, wenn es um digitale Identität geht. Da möchte man nicht, dass das irgendwie geleakt wird oder jemand sich einfach als du ausgeben kann. Und natürlich auch Nutzerfreundlichkeit ist ja mein Thema, hatte ich ja vorhin auch schon erzählt. Das soll ja letztendlich eine Lösung werden, die dann auch irgendwie einen Mehrwert bringt und die Nutzer dann auch ja gerne nutzen und nicht noch mehr Bürokratie und Nerv. Und da will ja niemand dann Zeit reinstecken. So. Und daher hat die Regierung das auf jeden Fall anerkannt, dass es ein wichtiges Thema ist und hat dieses Projekt auch öffentlich zur Verfügung gestellt. Also man kann mitdiskutieren, das ist alles Open Source. Allerdings, ich betone es schon mal, weil ich war dann doch überrascht, das ist extrem technisch. Also Jennifer und ich haben ja beide keinen wirklich technischen Background und diese Diskussionen da in den Foren sind echt sehr anspruchsvoll. Also ich kann da jetzt nicht mitreden, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die da mal reinschauen will und die sich mit so Sicherheitsprotokollen auch ein bisschen auskennt und ja, Lust hat, sich da mal ein bisschen was durchzulesen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr spannend.
Das glaube ich. Generell finde ich das alles super interessant, um zu sehen, wohin das geht. Und ich drücke euch natürlich alle Daumen, die ich habe, es sind leider nur zwei, dass das auch bei euch funktioniert und dass ihr da weiterkommt. Es fühlt sich ein bisschen an, als wärt ihr in einer Castingshow, als wird es so, ihr werdet jetzt in den Recall gerufen und alles. Das finde ich schon sehr lustig, der Gedanke einfach. Aber ja, wenn ihr das jetzt gewinnen solltet, wenn ihr Deutschlands Superstars, funktioniert nicht in meinem Kopf, werden solltet, wenn es bei euch funktionieren sollte. Wie lange kannst du dir vorstellen, dass es dauern würde? Ich kann mir vorstellen, dass das schon natürlich jetzt erstmal alles, man hat so die Basis, man hat so das Ungefähre, wie es funktionieren soll, wie es aussehen soll, aber ich kann mir vorstellen, dass die Umsetzung wahrscheinlich nicht innerhalb von einem halben Jahr gemacht ist.
Nee, das auf gar keinen Fall. Also man merkt jetzt schon, wir hatten 3 Monate Zeit für die erste Entwicklungsphase und das war viel zu wenig Zeit. Also wir haben jetzt wirklich die Basisprotokolle, die Basisanforderungen für die erste Phase, aber da fehlen noch so wahnsinnig viele Details, die wir noch nicht implementiert haben und auch Funktionen, die wir noch gar nicht implementiert haben. Also jetzt gerade kann man in der jetzigen Version der Wallet, wie sie, ja, was, welches Datum ist heute? Irgendwie Mitte August, wie sie Mitte August feststeht. Ja. Genau, kann man nur die Private ID ablegen, also die Private ID ist dann letztendlich halt der Personalausweis und sich mit ihr dann ausweisen, so ähnlich wie das jetzt in der Ausweis-App auch schon geht, nur dass man halt eine digitale Kopie anlegen kann. Das bedeutet, und da werden sich wahrscheinlich jetzt viele freuen, man muss nicht jedes Mal den Ausweis wieder auslesen. Also man hat diese digitale Kopie, man muss sich nicht mit dem NFC rumschlagen, man muss nicht seine Handyhülle abnehmen, so, das fällt alles weg. Das Einzige, was man tun muss, ist entweder eine PIN oder den eigenen Fingerabdruck. Das kann sich letztendlich wahrscheinlich, Stand jetzt, jeder User selber überlegen, was er da anlegen möchte. Genau, den muss man dann halt einmal einscannen oder die PIN eingeben und damit weiß dann der Service schon, wer du bist. Das gilt nicht für jeden Service. Also es gibt Services, die brauchen da ein höheres Sicherheitsniveau. Da muss man dann leider nochmal den Ausweis auslesen. Aber grundsätzlich ist das halt die Idee, Prozesse zu vereinfachen. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen von unserem ersten Prototypen Usability-Tests durchgeführt. Also Usability-Tests sind im Prinzip ja Tests mit Nutzenden, die diese App jetzt noch nicht kennen und vielleicht auch keine technische Expertise haben, um einmal zu schauen, sind denn die Texte soweit verständlich? Ist der Workflow verständlich? Wissen Sie, was Sie wann tun sollen? Was von Ihnen erwartet wird? Was die App überhaupt kann? Also genau, und dazu haben wir Tests durchgeführt mit einem Prototypen. Das nennt sich dann ein Click-Dummy. Also das ist noch nicht technisch entwickelt, sondern ist in, ich mache das in Figma, da gibt es aber unterschiedliche Methoden. Im Prinzip ja einfach nur ein visueller Click-Dummy ohne Funktion, wo man sich so durchklicken kann. Und alle wichtigen Funktionen werden dann simuliert, also wie dieses Ausweis auslesen oder so. Dann fragt man halt den User, ja, wie würdest du das denn jetzt machen? Und dann sagt er, ja, ich würde jetzt irgendwie meinen Ausweis dahinter halten. Und ja, mein kleiner Einblick quasi in meinen Arbeitsalltag. Und das haben wir jetzt gemacht. Und da kam auch schon unser Prototyp sehr gut an. Und genau, mit dem treten wir jetzt quasi an für die, also wir haben jetzt auch mittlerweile schon was Technisches entwickelt. Und zusätzlich mit dem Prototypen werden wir dann die zweite Projektphase pitchen. Ja, und dann wird das ganze Projekt, also falls wir das wirklich jetzt noch bis zur letzten Projektphase kommen, geht, ich meine, die letzte Projektphase geht noch bis Anfang nächsten Jahres. Kann auch sein, dass das Quatsch ist, müsste ich gleich nochmal nachschauen. Genau, und falls dieser Wettbewerb für uns erfolgreich ausgehen sollte, haben wir dann noch etwa ein Jahr, um die tatsächliche Software dann zu entwickeln.
Ich finde, ein Jahr klingt schon happig. Klingt knackig.
Das auf jeden Fall.
Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel. Ich meine, ihr habt ja dann auf jeden Fall ja schon eine Basis, an der ihr weitermachen könnt und dann wahrscheinlich eben auch irgendwie Pointer bekommen von der Regierung, die dann sagt, hier macht das und das und das und so, dass ihr wisst, woran ihr euch hangeln könnt. Und ich meine, letztendlich fertig entwickelt bedeutet, glaube ich, in den wenigsten Fällen fertig entwickelt, sondern da ist ja immer noch die Möglichkeit, da Dinge hinzuzufügen, mit der Zeit zu verbessern, zu verändern. Und wie soll das Ganze dann am Ende zukünftig aussehen? Was kann ich mir so vorstellen, wenn ich die App dann auf meinem Handy habe, was ich damit alles so machen kann und wie sie dann funktioniert?
Ja, also zukünftig ist auf jeden Fall denkbar, dass man dann verschiedene Dokumente in der Wallet ablegen kann. Also natürlich nicht nur den Personalausweis, sondern zum Beispiel auch den Führerschein oder die Schufa oder Arbeitszeugnisse, den Mietvertrag. Also das ist alles denkbar. Und wenn man sich dann in der Zukunft auf einen Job bewerben möchte oder so, dann müsste man beispielsweise nur noch dem Bewerbungsportal halt im Prinzip den Schlüssel zu diesen Dokumenten zur Verfügung stellen, die dann relevant sind und müsste jetzt nicht explizit irgendwie irgendwas updaten, irgendein PDF zusammensuchen, irgendwelche Zeugnisse zusammensuchen. Genau, das ist so ein mögliches Szenario auf jeden Fall. Und dazu möchte ich auf jeden Fall nochmal explizit sagen, ein großes Bedenken ist ja immer, hatte ich ja auch vorhin schon mal erwähnt, dass die Leute sich denken, oh Gott, aber was passiert mit meinen Daten? Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist leider auch der Grund, weshalb viele digitale Produkte in dem Bereich nicht so nutzerfreundlich sind. Weil man natürlich hier nochmal irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung braucht oder eine extra PIN, irgendeine extra Seite mit Erläuterung, irgendwie hier nochmal den Fingerabdruck und so. Oder halt wie in der Ausweis-App muss man dann dauernd den Ausweis dahinter halten. Ich verstehe, dass das total nervig ist aus Nutzersicht. Es ist nun mal leider irgendwo ein Spannungsfeld zwischen ja, Nützlichkeit oder Einfachheit der Software und Datenschutz. Und das ist auch ein Feld, wo sich gerade sehr, sehr viel tut. Sowohl gesetzliche Vorgaben ändern sich, als auch technische Möglichkeiten bezüglich diesem sicheren Datenaustausch. Und das ist natürlich für mich ein total spannendes Feld, was mich halt jeden Tag beschäftigt. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, wahrscheinlich auch. Zwar vielleicht nicht aus der technischen Entwicklungssicht, sondern aber halt einfach aus der wirklich Usability-Sicht dann am Ende. Das klingt ja alles super praktisch. Also ich glaube, gerade diese ganzen Dokumentengeschichten, die man irgendwie hat und man hat überall irgendwas rumfliegen und man muss das alles immer erstmal zusammensammeln und muss dann überlegen und dann am Ende hat man dann nicht alles, weil man das eine nicht gefunden hat. Das stelle ich mir auf jeden Fall so viel einfacher vor, wenn man das Gefühl hat, okay, alles an einem Ort und man muss auch nicht alles immer ausdrucken irgendwie nochmal und eine Kopie davon machen, nur um das irgendwie weiterzugeben. Das klingt auf jeden Fall, ich bin schon sehr gespannt, was die Zukunft so für uns im Petto hat. Apropos Zukunft, vielleicht sieht ja jemand eine Zukunft bei euch, bei Governicus. Denkt sich so, hört sich das an und denkt sich, wow, sehr, sehr, sehr cool, da will ich irgendwie mit involviert sein, da will ich helfen, da will ich was machen. Sucht ihr Leute für euch? Habt ihr irgendwelche Stellen vielleicht gerade, die ihr sogar einfach mal so in den Raum werfen könnt?
Ja, unbedingt. Wir suchen immer Verstärkungen für unser Team. Grundsätzlich finden sich alle offenen Stellenangebote auf unserer Website, das direkt vorab einmal. Wo wir besonders Unterstützung suchen, ist natürlich immer in der Entwicklung. Da sind vor allem die Sprachen Java und C++ interessant. Gerne auch mit Expertise in Qt oder QML. Wir suchen Product People, wir suchen IT-ProjektmanagerInnen, DevOps-Engineers, auch IT- und Cybersecurity-Expertinnen. Also da haben wir auch ein breites Feld an Aufgabenverantwortung. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei, wenn euch das interessiert. Jule und ich haben auch gesagt, wir würden gerne die Frauen, vor allem Frauen in technischen Berufen, auch einladen, sich zu bewerben. Wir wünschen uns mehr weibliche Kolleginnen, würden uns freuen, wenn wir mehr weibliche Kolleginnen auch in Zukunft begrüßen könnten.
Grundsätzlich wird bei Governicus auf Diversität ein Augenmerk gelegt. Ich habe das Gefühl, Governicus als Arbeitgeber versteht, wie wertvoll diverse Perspektiven sind für den Erfolg eines Unternehmens. Also ja, fühlt euch da wirklich eingeladen, egal wer ihr seid, euch zu bewerben. Wir würden uns freuen, euch kennenzulernen.
Den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Also ihr müsst gar nicht lang suchen, ihr könnt einfach direkt auf die Governicus-Seite gehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht sogar schon die Jobseite verlinkt haben, dass ihr euch wirklich gar keine Mühe machen müsst, um da einen wundervollen Job zu finden. Und bestimmt was, also vor allem, ich verstehe das voll, das Thema IT und Frauen ist ja einfach immer noch ein großes Thema und ein Thema, das auch uns beim ITCS sehr umtreibt, weswegen wir auch eine Women in Tech Area haben etc. Deswegen an alle Frauen da draußen, die sich da vielleicht angesprochen fühlen, fühlt euch besonders angesprochen. Wie ist es für euch, so bei Governicus zu arbeiten? Ich meine, Jennifer, du arbeitest schon ein bisschen länger da, Jule, du gerade erst, aber wie fühlt sich das an? Wie ist das Arbeitsklima generell? Was macht es für euch so spannend? Weswegen wollt ihr da bleiben?
Ja, wir haben es ja jetzt schon mehrfach auch angesprochen, die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit im Bereich dieser Verwaltungsdigitalisierung ist schon ein großer Faktor, der das Arbeiten attraktiv macht bei Governicus. Was wir auch schon jetzt besprochen haben, in den fachlichen Beschreibungen sozusagen, diese politische Bedeutung, die die Arbeit eben auch haben kann. Gerade jetzt mit dem Aldi-Wallet ganz konkret, da sind wir wirklich nah dran, an der digitalen Zukunft in Europa, in Deutschland. Das ist natürlich spannend. Und jeder und jede hat sich schon mal darüber geärgert, dass die Verwaltung noch nicht so gut digitalisiert ist, sich geärgert, dass eine Leistung noch nicht digital zur Verfügung steht. Und wir können jetzt eben unseren kleinen Teil dazu beitragen und im gewissen Rahmen auch dazu beitragen, dass das etwas besser wird. Wir können da mitgestalten. Und ich würde sagen, das ist in der Quintessenz das, was es so spannend macht, insgesamt bei Governicus zu arbeiten, jetzt unabhängig auch von unseren konkreten Rollen. Und Richtung Arbeitsklima würde ich sagen, ja, Governicus stellt nicht nur Software für die Verwaltung bereit, sondern ist auch in seiner Gesellschafterstruktur eng mit der Verwaltung verzahnt. Die Firma ist zu 100% im Besitz der Freien Hansestadt Bremen. Und das spürt man auch in der Unternehmenskultur. Es ist insgesamt ein sehr arbeitnehmerorientierter Arbeitgeber und auch ein sehr sicherer Arbeitgeber, würde ich sagen. Und es wird viel Wert gelegt auf nachhaltiges Wachstum und auch, ja, wie unser Geschäftsführer immer sagt, das typisch hanseatische faire Handeln. ja, das ist definitiv etwas, was man merkt, wenn man hier arbeitet.
Habt ihr auch noch so einen kleinen Einblick in vielleicht Perks, die es bei euch so gibt? Irgendwas Besonderes, was es vielleicht so nicht bei jedem gibt?
Ob es das so nicht bei jedem gibt, würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber die Vielzahl an Perks, wie du es so schön genannt hast, finde ich schon ja, beeindruckend. Ich fange mal an mit der individuellen Arbeitszeitgestaltung, die wir auf jeden Fall haben. Das fängt an bei der Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, seine Arbeitszeiten über den Tag flexibel zu gestalten und auch die Möglichkeit, komplett aus dem Homeoffice zu arbeiten, wenn man das möchte. Das heißt, wir sind auch interessiert an deutschlandweiten neuen Mitarbeitenden, weil eben diese Homeoffice-Option gegeben ist. Wir haben einen Tarifvertrag, einen Haustarifvertrag. Das ist für viele vielleicht interessant. Man kann sogar auch ein Sabbatical machen. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht und noch keine Erfahrung mitgemacht. Aber das wird grundsätzlich angeboten. Bis zu 35 Tage Urlaub sind möglich. Wenn man dann mal ins Büro kommt und nicht auf Vacation oder im Urlaub oder im Sabbatical ist, dann darf man auch gerne seinen Hund mitbringen.
Oh.
ja, Hunde sind willkommen. Es gibt Firmenfitnessangebote, das Jobrad wird unterstützt. Und was uns auch besonders wichtig war noch zu erwähnen, ist das Thema Fort- und Weiterbildung. Da ist Governicus wirklich sehr flexibel und offen. Also es ist grundsätzlich überhaupt kein Problem, sich da zu allen Fortbildungen anzumelden, die sinnvoll erscheinen. Man darf auch Konferenzen und Festivals besuchen. Also da sind wirklich die Hürden sehr gering, die übersprungen werden müssen, wenn man überhaupt von Hürden sprechen kann, wenn man irgendwie auch Fort- und Weiterbildung machen möchte. Also wir haben es nett hier.
Ihr habt vor allem auch noch Hunde mit dabei. Also das ist ja, Also, das ist ja super nett bei euch. Es klingt auf jeden Fall, also wenn die Leute jetzt nicht überzeugt sind, dann weiß ich auch nicht. Ich erinnere noch mal ganz, ganz heimlich an den Link in der Beschreibung, dass falls ihr da ein Interesse habt, da auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet. Vielleicht ist da ja genau das, was ihr schon super lang gesucht habt oder ihr habt das Gefühl, ach, das honestly fühlt sich an, als wäre das der nächste Schritt, den ich gerne machen möchte. Jetzt kommen wir final ein bisschen zu euch persönlich. Und zwar, wie sieht's denn bei euch aus mit Podcasts? Wenn ihr keine Podcasts hört, dann vielleicht habt ihr einen Musik- oder Film- oder ähnliches Tipp. Ich find's immer schön, wenn so ein kleiner Tipp, ein persönlicher Tipp am Ende kommt, zu irgendeiner Art von Medium.
Ja. Also ich wusste ja, dass die Frage kommt im Voraus und ich höre sehr gern und sehr viele Podcasts, deshalb war es für mich erstmal total schwierig zu überlegen, okay, was ist der eine Tipp, den ich nennen möchte, aber ich nenne diesen Tipp, weil ich ihn auch erst vor kurzem entdeckt habe und vielleicht kennt es auch viele noch nicht, und zwar Darwin gefällt das, heißt der Podcast, und der beschäftigt sich mit spektakulären Geschichten der Menschheitsgeschichte, die vielleicht eher so nach hinten losgegangen sind, und das finde ich persönlich sehr wissenswert und auch sehr unterhaltsam.
Klingt spannend.
Ja, für mich war es gar nicht so schwer, denn ich habe einen absoluten Lieblingspodcast. Mit dem kann man der Realität auch einfach mal entfliehen. Und der heißt Mugglecast. Das ist ein englischsprachiger Podcast für alle Harry Potter Fans. Und der ist seit unglaublichen 19 Jahren auf Sendung. Und das sind 4 Hosts, die das schon ganz lange machen, die ich ganz wunderbar finde. Und das ist so ein individueller oder ein Indie-Podcast, wie sie sich selber nennen. Und deswegen finde ich, kann da auch nach 19 Jahren noch mal eine Empfehlung rausgehen. Also für alle Harry Potter-Fans, hört unbedingt mal rein.
Ich finde vor allem 19 Jahre lustig, weil das am Ende von Harry Potter 19
genau.
Years Later.
Sie hatten gerade ihr persönliches 19 Years Later. Dazu gab es gerade eine Podcast-Folge. Also hört euch die zum Beispiel einfach mal an.
Also das das wissen aber halt auch nur Leute, die sich damit auskennen. Die deswegen.
Ja, für die auch, ist das.
Wie man sieht,
ah, ja,
gehöre ich dazu.
Ja, Podcast-Empfehlung für dich.
Dankeschön. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
Ja, also viele fühlen sich ja zurzeit so frustriert und machtlos mit dem Weltgeschehen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich persönlich meine eigene Machtlosigkeit oder der so ein bisschen entgegenwirken kann, indem ich mich halt aktiv einbringe. Also es gibt ja eigentlich, also jeder hat ja irgendwelche Stärken, die irgendwo nützlich sind. Und bei mir war es zum Beispiel halt ein Ehrenamt oder jetzt auch ein Job. Also ich rate jedem, ja, findet irgendwie was, wo ihr euch gut einbringen könnt, wo ihr euch nützlich fühlt. Und dann fühlt man sich auch weniger machtlos.
Jennifer, hast du noch was?
Ja, meine Message geht so ein bisschen auch Richtung Karriereweg, denn ich habe festgestellt, es ist total wertvoll, einfach seinen eigenen Weg zu gehen und eben auch beruflich. Denn es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, seinen Weg zu finden. Man kann immer wieder Chancen nutzen, Abzweigungen nehmen und auch mal die Richtung des Weges ändern. Du hast ja auch am Anfang gefragt, hey, wie war euer Weg zu Guvernicus? Wäre der geradlinig oder eher über Umwege? Und ich würde jeden ermuntern, nehmt auch ruhig Umwege. Die Chancen gibt es heutzutage und ja, traut euch das einfach auch, wenn sich das richtig anfühlt.
Ja, Guvernicus ist auch sehr freundlich, was QuereinsteigerInnen angeht.
Genau.
Also ich bin da voll bei euch, bei beiden. Also gerade auch dieses, ich kann das voll nachvollziehen, was du gesagt hast, Jule. Aber auch eben generell dieses, mein Weg war auf jeden Fall nicht gerade. Und zu wissen, dass auch wenn man vielleicht so ein Ziel hat oder eine Sache, die man unbedingt machen möchte, die generell nicht aus den Augen zu verlieren, ist wichtig. Aber nicht die ganze Zeit hinterherrennen, weil das kann auch extrem frustrierend sein. Sondern vielleicht auch offen zu sein, andere Dinge auszuprobieren und vielleicht so den Weg zu finden. Viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Dass ich denke, dass man generell diese Offenheit einfach das Leben auch durchaus bereichern kann. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht.
Ja, uns auch.
Ja, vielen Dank dir.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich sehr gerne den Podcast bewerten. Wie gesagt, schaut bei allen Links vorbei, die wir euch so in die Beschreibung geworfen haben. Und vielleicht führt euer Weg ja in der Zukunft zu Guvernicus. Ich glaube, wir alle hier würden uns sehr darüber freuen. Und ich bin schon sehr gespannt, was die Zukunft so bereithält für uns alle. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.